Dann erscheint ein Skandalroman.
Also er hatte eine Affäre und sie wird weggeschickt.
Uns war schnell klar, dass die Direktoren, die Leiter der Sammlung, dass die doch eigentlich mal in den Fokus rücken sollten.
Er hat es tatsächlich geschafft, die Großteile der bedeutendsten wissenschaftlichen Sammlungen seiner Zeit zusammenzukaufen.
Je, das Ganze muss poetischer klingen.
Friedensteinfunk, der Podcast der Friedenstein-Stiftung Gotha. Folge 30, Silberfiligran, Konchilien und ein runder Geburtstag.
Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Folge. Wir haben heute einen Jubiläumspodcast in jeglicher Hinsicht. Wir sind nämlich erstens in der 30. Folge des Friedensteinfunks und zweitens, wir feiern dieses Jahr noch ein viel größeres Jubiläum, nämlich das Dynastiejubiläum. Vor 200 Jahren ist nämlich das Herzogtum Sachsen, Coburg und Gotha entstanden. Und in diesem Rahmen entstehen auch in Gotha, Coburg ganz verschiedene Ausstellungen unter dem Motto Coburg, Gotha, 1826, ein Herzog und zwei Residenzen. Fünf Institutionen haben sich insgesamt zusammengetan. Deshalb sind wir auch heute eine illustre Runde mit vielen Gesprächspartnern. Einmal haben wir Dr. Katrin Henzel von der Forschungsbibliothek Gotha hier im Studio. Hallo.
Hallo.
Du bist Kuratorin der Ausstellung und wissenschaftliche Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation. Ja, dann auch noch hier Dr. Christian Göcke von der Friedenstein-Stiftung Gotha. Du hast gemeinsam mit Jacqueline Gebby von unserer Seite aus die Gotha-Ausstellung kuratiert und bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus für die Naturkunde zuständig.
Hallo.
Zugeschaltet ist auch noch Dr. Markus Pilz von den Kunstsammlungen der Feste Coburg. Hallo nach Coburg.
Hallo.
Und Sie sind Kurator der Ausstellung und dort Kurator der Abteilung Historische Waffensammlung. Mein Name ist Susanne Finne-Hör. Dann steigen wir vielleicht gleich ins Thema ein. Also es ist ja etwas kompliziert mit den ganzen Herzogtümern. Es gibt Sachsen-Meinigen, Altenburg, Coburg und Gotha. Und was genau ist jetzt eigentlich 1826 passiert? Und wir haben da einen gefragt, der es wissen muss, der nämlich das neue Herzogtum im Namen trägt.
Den Prinzen Hubertus von Sachsen, Coburg und Gotha, um genauer zu sein. Ich bin Claudia und ich habe mich aufgemacht, um die altehrwürdige Familie aus nächster Nähe zu erkunden. In Coburg, der zweiten Residenz des Doppelherzogtums, sitze ich nun in einer prächtigen Villa im Arbeitszimmer des Prinzen von Sachsen-Coburg. Und das Gotha in seinem Namen, das hat ja auch mit dem Jubiläum zu tun. Nicht wahr, Prinz Hubertus?
Ja, das geht tatsächlich auf das Jahr 1826 eben zurück, warum wir dieses Jahr ja auch, oder weshalb wir dieses Jahr ja 200 Jahre das Haus Sachsen-Coburg-Gotha feiern. Und davor war es ja Sachsen-Coburg-Saalfeld tatsächlich. Und Gotha kam dann im Zuge von Erbteilung und Veränderung der Gebiete, wurde das Doppelherzogtum Sachsen-Coburg und Gotha gegründet, 1826.
Und seitdem gehören Coburg und Gotha wie zwei Schwestern zusammen. Aber die ganze große Familie besteht ja noch aus viel mehr Städten und Menschen überall in Europa und auf der Welt.
Jetzt geht natürlich darauf zurück auf die Heiratspolitik der Coburger. Und angefangen hat es ja eigentlich seinerzeit mit Leopold, einem der Söhne von Franz Friedrich Anton, der ja dann als erstes die damalige englische Thronfolgerin Charlotte geheiratet hatte und damit ja eigentlich der erste Coburger auf dem englischen Königsthron geworden wäre seine Ehefrau eben nicht im Kindsbett verstorben. Er ist dann ja später auch der erste frei gewählte König der Belgier geworden. Aber er hat dann sehr stark nachgeholfen, dass sein Neffe, das war Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, dann seine Cousine, Königin Victoria von Großbritannien, die waren ja im ersten Grad Cousine und Cousins, dass er die dann geheiratet hat letztendlich. Und das hat dann tatsächlich diesen dynastischen europäischen Anspruch aus Coburg heraus begründet, dass dann eben in England eben auf dem englischen Königsthron die Coburger saßen und die Verbindung eigentlich dort bis heute natürlich noch weiterlebt. Die Belgier, mit denen wir heute auch noch sehr enge Verbindungen haben, Bulgarien ging auch daraus hervor letztendlich und dann weitergezogen, sogar Bulgarien bis nach Portugal, Brasilien natürlich auch durch diese Verbindungen. Und nach Schweden ergibt sich halt die Verbindung vor allem aus der jüngeren Zeit, dass dort eben die Schwester meines Großvaters seinerzeit den schwedischen Erbprinzen geheiratet hat und sie ist damit eben die Mutter des heutigen Königs von Schweden, Karl Gustav.
Eine Riesenfamilie. Wenn die alle zum Jubiläum der Dynastie zusammenkommen würden, dann wären sowohl die Feste Coburg als auch der Friedenstein rappelvoll. Aber wie feiert man denn eigentlich Geburtstag im Hause Sachsen, Coburg und Gotha?
Also Geburtstage sind bei uns tatsächlich, also zumindest für meine Kinder, sind ein sehr großes Thema, muss ich ehrlich sagen. Und wir feiern die schon als Familie immer zusammen. Ja, wir haben jetzt nicht speziell die Tradition, dass wir sagen, das passiert dann und dann, das passiert dann. Aber grundsätzlich ist es für uns jeder Geburtstag jedes Familienmitgliedes, dazu zählen wir sogar unseren Hund, ja, unseren dreijährigen Labrador, ist einfach ein Ereignis, das wir gerne, ein freudiges Ereignis, das wir gerne in der Familie feiern. Und ich sag mal, wenn man sagt Familientradition, würde ich sagen, uns ist halt wichtig, dass wir als Familie zusammen dann was unternehmen und zusammen sind. Und man nicht sagt, ja, es ist halt ein Geburtstag, was ist eigentlich egal, sondern dass wir schon sehr bewusst diesen Tag zusammen als Familie auch erlebt.
Na denn, Happy Birthday, liebe Sachsen, Coburgs und Gothas. Auf die nächsten 200 Jahre. Vielen Dank, Prinz Hubertus. Und wir geben zurück aus Coburg nach Gotha.
Prinz Hubertus hat es gerade erwähnt, es geht um Erbteilung und Veränderungen der Gebiete. Herr Pilz, könnten Sie uns vielleicht nochmal sagen, wir haben ja jetzt genügend Experten hier, was genau ist passiert oder welche Person steht im Mittelpunkt, vor allem auch in der Coburger Ausstellung?
Im Mittelpunkt unserer Ausstellung wird Ernst I. stehen, der erste Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha ist, aber zu diesem Zeitpunkt schon seit 20 Jahren in Coburg an der Regierung ist. Er ist mit nur 22 Jahren schon 1806 Herzog geworden, hat ein ziemlich bewegtes Leben hinter sich. In dieser Zeit sind große Teile Deutschlands von napoleonischen Truppen besetzt. Und er hat sich in all dem offenbar ziemlich geschickt verhalten, denn er kann sein sehr, sehr kleines Territorium bewahren. Und jetzt gelingt ihm also 1826 eigentlich der Coup, Gotha dazu zu gewinnen und dieses neue Doppelherzogtum zu gründen, das wesentlich größer ist. Also der Gotha-Landesteil ist fast doppelt so groß wie der Coburger. Also das ist schon ein beträchtlicher Gewinn für dieses ursprünglich mal sehr, sehr kleine Land.
Und dazu kam es, weil in Gotha die Linie ausstarb. Also vorher gab es ja Sachsen-Gotha-Altenburg. Dann ist die Linie ausgestorben, weil es nur noch eine Nachfahrin gab, Luise. Und die hat er dann geheiratet.
Genau, 1817 heiratet Ernst die Luise. Allerdings gibt es da auch ein kleines Problem, denn in den thüringischen Staaten können Frauen nicht das Land erben. Die können nicht Herzoginnen werden und somit ist also keine Möglichkeit, dass Luise in Gotha an die Regierung kommen könnte. Und tatsächlich ist Luise 1826, als Ernst Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha wird, auch schon ein zweites Mal verheiratet. Also zu diesem Zeitpunkt sind die beiden bereits geschieden und sie hat wieder geheiratet.
Ja, das ist auch ein eher tragisches Schicksal. Das sind ja die Eltern letztlich von Prinz Albert und Ernst II. Also Albert heiratet ja dann Victoria, die britische Königin. Und Luise wurde an sich auch verstoßen, wenn ich das richtig verstanden habe, von Ernst I. und durfte ihre Söhne auch nicht wiedersehen. Ein bisschen Klatsch und Tratsch vielleicht, um hier in die Sendung reinzubringen.
Ja, also die Beziehung von Ernst und Luise ist ein relativ schwieriges und interessantes Kapitel. Die beiden heiraten, die Luise ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, was in der damaligen Zeit ein relativ normales Verheiratungsalter für Fürstentöchter ist. Und die Ehe mit Ernst scheint auch zuerst mal wirklich nach damaligen Verhältnissen glücklich gewesen zu sein. Sie ist Hals über Kopf in ihn verliebt. Er ist ein totaler Mittelalter-Fan. Zur Hochzeit veranstaltet er ein Ritterturnier, wo er also selber in Rüstung auftritt. Sie ist völlig begeistert. Die lesen zusammen Mittelalter-Romane, die in der Zeit ganz modern sind. Und sie geht sogar mit ihm auf die Jagd. Es gibt eine schöne Briefstelle ihres Vaters, in der er schreibt, hätte ich gewusst, was du da jetzt in Coburg für ein Leben führst. Ich hätte dich lieber im Reiten, Jagen und Laufen unterrichten lassen sollen.
Laufen?
Mhm. Also sie scheint sich in Coburg ziemlich wohlgefühlt zu haben. Bereits in den beiden Jahren nach der Hochzeit kommen die Söhne zur Welt. Und dieses gute Verhältnis zu Ernst scheint eigentlich bis Anfang der 20er Jahre gehalten zu haben. Und dann erscheint 1823 ein Skandalroman, der eine Affäre, die Ernst im Jahr 1807 hatte, also 15 Jahre früher, literarisch sehr frei ausschmückt und ihn da also in ein ziemlich übles Licht stellt. Und Luise, die nicht so richtig wahrscheinlich auch erkennen kann, dass es sich bei diesem Roman höchstwahrscheinlich auch um eine politisch lancierte Publikation handelt, um die Coburger zu diskreditieren, die zu diesem Zeitpunkt auch auf dem Weg sind, in England fest in den Sattel zu kommen. Dann kommen Gerüchte auf in Coburg, dass die Ehe kriselt. Es gibt in der Bevölkerung das Gerücht, dass die Luise des Landes verwiesen werden könnte. Und es gibt einen Volksauflauf vor Schloss Ehrenburg. Und die Bevölkerung fordert also, das Herzogspaar zusammen zu sehen. Und da kriegt er wohl ziemliche Panik, dass in seinem sonst so friedlichen Land die Revolution ausbrechen könnte. Und das dürfte ihn dann bewogen haben, Luise aus dem Land zu schicken.
Also er hatte eine Affäre und sie wird weggeschickt.
Er hatte eine Affäre, wie gesagt, 10 Jahre vor der Hochzeit.
Ja, ja.
Und am Ende wird sie des Landes verwiesen, weil sicher auch er sehr in dem Glauben bestärkt wird, dass sie hinter diesem Aufruhr stecken könnte.
Ach so. Mhm. Naja, gut.
Seine Mutter ist nicht so begeistert von der Luise und ist, glaube ich, nicht traurig, als Luise Coburg verlässt.
Dann verlassen wir jetzt vielleicht auch Coburg mal und reisen nach Gotha, nordwestlich. Wie weit ist das eigentlich entfernt? Wie viele Kilometer liegen zwischen Coburg und Gotha?
Es sind rund 80 Kilometer. In der Zeit 1826 braucht man dafür mit der Kutsche 2 Tage. Mit dem Pferd kann man es auch in einem schaffen, ist aber im wahrsten Sinne des Wortes ein ziemlicher Ritt.
Genau, oder heute über die A72 in einer Stunde.
Oder so.
Genau. Nein, also dann kommen wir mal zur Gotha-Ausstellung, die bald eröffnet wird am 11. April. Da ist das Thema, geht ein bisschen weg von Ernst dem Ersten und das, wir nähern uns dem Thema eher so sinnlich und es geht um Netzwerk der Vergessenen. Katrin, könntest du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie genau das Konzept in Gotha aussieht?
Wir hatten die etwas ungünstige Situation, dass die ganzen Dinge, die mit Ernst im Ersten verbunden sind, dass die ja eigentlich in Coburg sind. Und wir überlegt haben, ja, wir machen aus der Not eine Tugend. Was können wir denn überhaupt zeigen? Was können wir erzählen? Die Geschichte vom Herzog selber eher nicht. Und uns war relativ schnell klar im Gespräch, wir haben ja auch ein Kooperationsprojekt zusammen, Friedensteinstiftung und Forschungsbibliothek. Uns war schnell klar, dass die Direktoren, die Leiter der Sammlung, dass die doch eigentlich mal in den Fokus rücken sollten. Denn die haben im stillen, leisen eine Wahnsinnsarbeit erledigt in dieser Zeit. Die großen Umbrüche, moderne wissenschaftliche Zeitalter bricht an. Es kommt zur Spezialisierung, zur Ausbildung von Spezialdisziplinen und das spiegelt sich auch in den Sammlungen wieder. Und dass das dann alles so geräuschlos und erfolgreich abgelaufen ist, das ist eben das Verdienst einiger Herren, die stellvertretend für den Herzog aktiv waren auf Schloss Friedenstein. Und die stellen wir jetzt in den Vordergrund und möchten eben anhand der Objekte aus den Sammlungen zeigen, was in dieser Zeit passiert ist. Einerseits zeigen wir Objekte, die also unmittelbar in diesen Dynastiewechsel fallen oder aber Objekte, die dann eben sehr exemplarisch, repräsentativ für die neuen großen Sammlungsschwerpunkte im 19. Jahrhundert sind.
Also man kann sich das jetzt so vorstellen, wir hatten vorher 2 getrennte Herzogtümer und die fallen jetzt unter einen Herzog zusammen. Und an jedem Ort gibt es Sammlungen, aber es gibt auch Parlamente und jetzt muss man gucken, wie bringt man das zusammen?
Ich würde sagen, man kann die Unterschiede zwischen Coburg und Gotha noch viel weiter fassen. Denn zwischen Coburg und Gotha liegt der Thüringer Wald und ganz vieles ist beiderseits des Thüringer Walds unterschiedlich. Das geht bis zu dem Geld, mit dem man bezahlt. Man rechnet in Coburg mit süddeutschen Gulden und in Thüringen mit Talern. Das heißt, man muss schon das Geld umrechnen, wenn man von einem Herzogtum ins andere reist. Auch die Maßeinheiten sind andere. Der Coburger Fuß hat eine andere Länge als der Gothaer Fuß. Das heißt, wenn man 5 Fuß Leinen in Gotha einkauft und die nach Coburg mitnimmt, hat dieser Stoff dort eine andere Länge. Also es sind sogar solche banalen Sachen, die unterschiedlich sind in den beiden Landesteilen. Und keiner möchte so richtig sich da einstellen oder von seinen eigenen Gewohnheiten abgehen. Und so bleiben selbst diese unterschiedlichen Maße und diese unterschiedlichen Geldeinheiten, in denen man rechnet, noch lange Zeit unterschiedlich. Und dann sind sozusagen die großen politischen Dinge, verstehen sich dann fast schon von allein, wenn man sich auf der kleinen Ebene in Anführungszeichen nicht einigen kann.
Es spiegelt sich ja auch im Namen Wiener, nicht? Vorher hatte man Sachsen-Gotha-Altenburg als ein Herzogtum und jetzt haben wir Sachsen-Coburg und Gotha als 2 Herzogtümer unter einem Herzog.
Die Personen, die jetzt auch in Gotha thematisiert werden, die haben dann praktisch aufgepasst, dass jetzt nicht die Sammlungen nach Coburg abwandern und auch andersrum? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Also wir haben tatsächlich sehr viele unterschiedliche Sammlungspersönlichkeiten. Wir haben einerseits Hofbeamte, die genau das, was du gerade geschildert hast, quasi getan haben, die entsprechend dafür gesorgt haben, dass eben die Sammlungen am Ort bleiben konnten. Wir haben aber tatsächlich auch Sammlerpersönlichkeiten, die ja quasi neben ihrer eigentlichen Tätigkeit bei Hofe gesammelt und auch wissenschaftlich gearbeitet haben. Einen Geologen, Herrn von Hoff, einen Kontüliensammler, also Spezialist für Weichtierschalen, Herrn Schmidt, der war eigentlich Finanzbeamter bei Hofe. Diese Menschen haben ganz bedeutende Sammlungen zusammengetragen, zusammengestellt, haben auch wissenschaftlich gearbeitet und publiziert, was gleichzeitig wiederum auch diese Epoche spiegelt, in der eigentlich die moderne Naturwissenschaft auch gegründet wird, irgendwo in der Nachfolge von Carl von Linné. Und diese Sammlungen sind dann vom neuen Herzog angekauft worden, kurz nach dem Dynastiewechsel. Insofern haben wir eine unheimliche Vielfalt eigentlich auch bei diesen Persönlichkeiten, die wir präsentieren und bei diesen Sammlungen auch. Und gleichzeitig ja auch einen ganz besonderen Schwerpunkt, muss man sagen, auch auf Sammlungen, die eigentlich bisher praktisch noch nie ausgestellt worden sind, größtenteils hier am Friedenstein. Mal was ganz Neues.
Ich denke, man kann auch sagen, dass Ernst der Erste natürlich den Friedenstein schon ziemlich gut kannte, als er Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha war. Spätestens seit der Hochzeit ist er regelmäßig dort. Er kennt die Sammlungen und natürlich weiß er auch um diese Sammlungsverhältnisse und um das Testament, das den Verbleib der Sammlungen in Gotha regelt. Also das ist, glaube ich, für ihn gar keine große Frage. Und er lässt sich auch sofort, als er 1826 nach Gotha kommt, die Sammlungen von den zuständigen Personen zeigen, lädt die zum Essen ein. Also da ist er sich der Bedeutung bewusst und ist auch gewillt, sich drum zu kümmern.
Das Testament ist noch ein gutes Stichwort, denn der Vorgänger Herzog Friedrich IV. Von Sachsen-Gotha-Altenburg hatte eben noch durch sein Testament verfügen lassen, in einem sogenannten Fideikommiss, dass die Sammlungen nicht geteilt werden sollen, nicht veräußert werden dürfen. Und daran hatte sich der neue Herzog dann auch zu halten. Und man muss sich immer in Erinnerung rufen, dass ein Herzog, gerade wenn er neu antritt, dass er natürlich die Sammlungen, die repräsentieren ihn auch, ne? Er nutzt sie auch zur eigenen Inszenierung, wie es jeder Fürst in der frühen Neuzeit gemacht hat. Das ist auch im frühen 19. Jahrhundert nicht anders. Und vielleicht auch zur Traditionsbildung, denn es ist ein neues Haus jetzt. Er möchte, dass Gotha und Coburg zusammenwachsen. Und da muss er eben schauen, wie er das auch geschickt anstellt. Und er hat dann, das ist auch schon gesagt worden, er kann auf Leute setzen mit langjähriger Erfahrung in Gotha. Also ein Beispiel wäre auch zum Beispiel Friedrich Jacobs, der langjährige Direktor der Bibliothek und Leiter des Münzkabinetts. Diese Personen sind also auch schon unter den Vorgängern tätig gewesen, haben sehr viel Expertise sich angeeignet. Manche haben auch sogar Rufe an Universitäten abgelehnt, sind in Gotha geblieben, um sich weiter den Sammlungen zu widmen. Und auf dieses, man könnte schon sagen, so ein Expertennetzwerk, auf dieses setzt der Herzog und vertraut eben auf diese, dass die eben diese Sammlung dann kontinuierlich auch weiter, also administrativ neu ausrichten, aber eben auch kontinuierlich fortsetzen. Und das ist etwas, was eigentlich sich auch schon in den Jahrhunderten vor immer wieder gezeigt hat. Das ist etwas, was typisch ist für Herrscher und für Neue, wenn sie sich dann entsprechend auch nach außen zeigen möchten.
Ja, schon genau. In der Kunstkammer. Ja.
Genau, Kunstkammer, du sagst es gerade und Katrin hat eben auch schon gesagt, Neuausrichtung. Es ist ja auch tatsächlich eine Zeit, in der auch eine gewisse Neuausrichtung schon begonnen wurde durch Ernst Friedrich von Schlotheim. Ist ja schon unter der Herrschaft von Friedrich IV. Die Sammlung neu aufgestellt worden. Er hat die historische Kunstkammer aufgelöst, hat die Sammlung in Einzelteilen nach Fachgruppen orientiert, im Schloss quasi verteilt, was dazu führte, dass die einzelnen Sammlungen dann mehr Platz bekommen haben. Gleichzeitig waren sie ziemlich unglücklich im ganzen Schloss verteilt. Man hatte eine längere Phase, in der die Sammlung immer mal umgeräumt werden sozusagen, bis man dann am Ende, die Sammlung wachsen immer mehr, dann in den 1870er Jahren unser neues Herzogliches Museum gebaut hat. Insofern haben wir eigentlich ja schon eine Phase, wo eine Neuorganisierung beginnt, die gleichzeitig auch eine immer stärkere Musealisierung und wissenschaftliche Erfassung in unserem modernen Sinne ja auch bedeutet. Und letzten Endes haben wir eigentlich mit Ernst auch sehr stark eine Kontinuität an unserem Standort in Gotha. Auch dadurch, dass er auf dieses Netzwerk weitergesetzt hat, diese Sammlungstraditionen auch sehr stark in den alten Traditionen auch weitergeführt hat. Und auch das sehen wir eigentlich. Er hat neue Impulse reingebracht. Er hat auch die Entwicklung der Wissenschaft zu seiner Zeit offensichtlich gesehen oder zumindest auch weiter mit unterstützt und gleichzeitig eben diese bestehenden Traditionen auch weitergeführt.
Bevor sich unsere Hörer jetzt vielleicht in den verschiedenen Namen verheddern oder den Sammlungsbereichen, vielleicht können wir mal auf die Objekte selbst eingehen. Habt ihr Lieblingsobjekte oder was ist besonders schillernd oder schön, was man jetzt sehen kann?
Schillernd und schön finde ich vor allen Dingen diese Huldigungsschriften. Der neue Herzog ist im November 1826 in die Stadt eingezogen. Das muss man sich so vorstellen, dass dann auch die Bevölkerung dazu eingeladen wurde, oder wahrscheinlich mussten sie das auch, dass sie Lieder vorgetragen haben, kleine Theaterstücke inszeniert haben und die verschiedenen Gruppierungen, die es so gibt in der Stadt, am Hof, die haben eben auch so Widmungsgedichte, also Huldigungen ausgesprochen und nicht nur ausgesprochen, sondern auf Seide oder auf Papier drucken lassen und entsprechend beim Einzug des Herzogs offensichtlich ihm auch überreicht. Und die sind sehr schön, weil zum einen sieht man die verschiedenen Gruppen, die es da gibt, also von der Loge über die Kaufmannsgruppen bis über die, gibt es auch von den Bürgern bis hin zum Gymnasium, haben sich also alle Mühe gegeben oder auch der Theaterdirektor Eberwein haben entsprechende Huldigungsschriften verfasst. Das Gymnasium natürlich, wie es sich gehört, auf Latein. Dann noch in deutscher Übersetzung ein Gedicht auf ihn gedichtet. Und in diesen Schriften, also zum einen schillern die sehr schön, die sind toll anzusehen. Das sind interessante Materialien, auf die da gedruckt wurde. Und zum anderen ist natürlich auch interessant, was da drin steht. Da haben wir dieses klassisches Herrscherlob. Aber es werden auch Ängste oder Sorgen geäußert, vorsichtig angedeutet, ist denn mit dem neuen Herrscher verbunden, gewisse Erwartungshaltungen auch, also der Theaterdirektor macht es ja dann auch, er spricht quasi durch die Blume, dass der neue Herrscher dann auch entsprechend die Kultur schützen soll und fördern solle. Das sind also ganz interessante Quellen, wo man leicht Bilder vor Augen kriegt, wenn man die sieht.
Und das Tolle ist, wir haben sie nicht nur vor Augen, sondern wir können sie sogar hören.
Oje, oje, wo bin ich da jetzt wieder hineingeraten? Arnoldi, hat der Bürgermeister gesagt. Schreib auch er einen Gesang, unverzüglich. Lass er es um das Gemeinwohl und den öffentlichen Nutzen gehen. Damit kennt er sich doch aus. Ja, tatsächlich, damit kenne ich mich aus. Mit Gemeinwohl, mit Feuer und Lebensversicherung. Aber mit Dichtung und Fürstenlob? Der Bürgermeister hat gut reden. Und er hat einen Redenschreiber. Aber ich,
Ernst Arnoldi, Versicherungskaufmann und nun ja, ein nicht ganz unbedeutender Gothaer Bürger. Ich soll nun auch zum Dichter werden und unseren neuen Herzog mit einer gereimten Lobrede empfangen. Wie auch der Bürgermeister, die Ballgesellschaft, die Gymnasiasten, der Theaterdirektor, die Freimaurerloge, kurz alles, was in Gotha Rang und Namen hat. Es ist Mitte November und in wenigen Tagen wird der triumphale Einzug von Ernst dem Ersten erwartet. Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Wo sind Papier, Feder, Tinte? Ah, hier. Es geht los. Wir schreiben. Dem durchlauchtigsten Herzoge und Herrn Ernst, regierendem Herzoge zu Sachsen-Coburg und Gotha, am Tage seines feierlichen Einzuges in tiefster Untertänigkeit. Aber Moment mal, schreiben wir das auf Deutsch? Auf Französisch? Womöglich auf Latein? Nein, 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 nein. Kommt gar nicht in Frage. Die neue Zeit ist angebrochen. Napoleon ist besiegt. Wir schreiben Deutsch. Und es sollte um Handel gehen. Und Handwerk. Denn schließlich repräsentiere ich, Ernst Arnoldi, ja die Innungshalle des Handelsstandes. Und den soll der neue Herzog natürlich schützen. Rechtssicherheit. Und Förderung des gebildeten Bürgertums. Das muss die Botschaft sein. Nur, was reimt sich auf Rechtssicherheit und auf Bürgertum? Herrje, das Ganze muss poetischer klingen. Wir sagen das mal so. Bildung wächst. Nein, Bildung blüht. Nein, Bildung wuchert. Bildung wuchert, wenn des Staates Hort nach gleichen Rechten seine Bürger schützt. Klingt gut. Hort und schützt. AB. Weiter geht's. Wenn des Herzogs, nein, des Gesetzes unverbrüchlich Wort der hohe Fürstenwille kräftig stützt. Hort, schützt, Wort, stützt. Sehr gut. Und das heißt jetzt so viel wie, halt dich an die Regeln, lieber Herzog, dann geht es uns allen gut. Einleuchtend bis dahin. Jetzt haben wir AB, AB und brauchen noch zweimal C. Hier. Wenn auch das Haus... Nein. Wenn auch die Hütte Wohlstand und Gesittung schmückt und aller Glück den Herrscher hoch beglückt. Ein bisschen viel Glück und Beglücke, aber egal. Reimschema A, B, A, B, C, C. Perfekt eingehalten, wer sagt's denn? Aber in der nächsten Strophe müssen wir dem guten Ernst doch noch ein wenig Honig um den herzoglichen Bart schmieren, denn schließlich kommt er ja, um sich hier in Gotha bejubeln zu lassen. Und je lauter wir jubeln, desto besser wird es uns nachher gehen. Also bleiben wir einfach beim Glück aller, das hat sich doch bewährt. Du kommst ersehnt aus solchem Lande her, erhabener Fürst, wo deines Volkes Glück in deines Willens Stärke fand Gewehr. Ein Vater kehrt Verwaisten heut zurück. Beglückt hat Coburg stets dein fürstlich treu Bemühen. Ein gleiches Los wird Gotha nun erblühen. Na also, war doch gar nicht so schwer. Jetzt das Ganze schnell noch auf Seide gedruckt, in Samt gebunden und mit Goldprägung versehen. Und dann kann der neue Herzog kommen. Im Namen der gesamten Innung werde ich ihm feierlich meinen Gesang überreichen. Wie sage ich doch immer so passend, du handelst für dich, wenn du für andere lebst.
Ja, jetzt im Beitrag ist Ernst der Erste in Gotha eingezogen. Von Gotha aber wurde doch ein Teil dann doch abtransportiert nach Coburg, nämlich die Waffen, oder, Herr Pilz?
Ja, genau. Also Ernst hatte sehr spezifische persönliche Interessen, wenn es ums Sammeln geht. Er ist ein begeisterter Jäger schon seit seiner Jugend. Und dementsprechend interessiert er sich auch für historische Jagdwaffen. Da kommt es ganz gelegen, dass die Waffensammlung ebenso wie die Zeughausbestände auf dem Friedenstein nicht unter diesen Fideikommiss, diese Testamentsverfügung fallen, von der wir vorhin gehört haben. Und die kann er also nach Coburg überführen. Und heute stellt die Gotha-Gewehrkammer praktisch den zweiten großen Bestand in der Waffensammlung hier auf der Feste Coburg dar, neben den historischen alten Coburger Beständen. Und da finden sich ganz tolle, ganz außergewöhnliche, aufwendig verzierte Stücke drunter, die wahrscheinlich niemals wirklich benutzt wurden.
Welche davon haben Sie nach Gotha für die Ausstellung jetzt wieder zurücküberführt?
Genau, ein paar einzelne Stücke können jetzt wieder in Gotha angeschaut werden, tatsächlich zum ersten Mal seit 1827. Und in Gotha wird man so etwa eine Prunkarmbrust sehen, die am Gothaer Hof für Schießwettbewerbe benutzt wurde, auch sehr aufwendig verziert mit gravierten Beineinlagen. Und da sieht man schon sehr deutlich, dass es sich jetzt nicht um Gebrauchsobjekte im eigentlichen Sinn handelt, sondern um wirkliche luxuriöse Repräsentationsstücke. Oder auch eine französische Doppelpistole, sehr aufwendig gestaltet und in der Zeit damals natürlich auch ein echter Luxusgegenstand. Also wer sich so eine Pistole leisten konnte, der musste eher nicht um seine eigene Sicherheit sich sorgen, denn der hatte Diener dabei, die das übernommen haben. Also diese Prunkwaffen waren eher edle Accessoires, wie es heute vielleicht teure Armbanduhren oder auch schnelle Autos sind. Damit konnte man wirklich angeben und zeigen, wer man ist. Und da ging es jetzt weniger drum, das praktisch zu benutzen, so wie man den Ferrari auch nicht unbedingt bräuchte, um von A nach B zu kommen.
Ja, jetzt haben wir einen weiteren Sammlungsbereich. Christian, hast du vielleicht auch Lieblingsobjekte?
Ja, für mich als Naturkundler sind natürlich die repräsentierten, ausgestellten naturkundlichen Objekte besonders interessant. Da haben wir zwei Sammlungen präsent. Einmal von dem Geologen Karl Ernst Adolf von Hoff, der auch der Leiter des Geheimen Archivs war. Der hat sich in seiner Freizeit letzten Endes mit der Geologie, also der Gesteinskunde, befasst und hat im ganzen Thüringer Wald und anderen Teilen Thüringens überall Gesteinsproben genommen. Er musste regelmäßig reisen und hat auch immer wieder andere Reiserouten unternommen, um nebenbei weitere Teile des Thüringer Waldes beproben zu können. Das hat dazu geführt, dass er als erster Wissenschaftler die Geologie, die Erdgeschichte des Thüringer Waldes detailliert analysieren konnte. Das hat er natürlich entsprechend publiziert und ist damit einer der Begründer der modernen Geologie als wirkliche Wissenschaft geworden und hat insbesondere das Konzept des sogenannten Aktualismus mit begründet. Aktualismus bedeutet die Erkenntnis, dass auch vor 70, 80, 100 Millionen Jahren, als die Dinos und so weiter gelebt haben und davor eben die gleichen Naturgesetze gegolten haben wie heute, das war früher noch nicht allgemein anerkannt. Und damit ist also dieser letztlich auch von den Herzögen natürlich unterstützte Amateurwissenschaftler, also wirklich einer der bedeutendsten Begründer eben moderner naturwissenschaftlicher Forschung und zeigt auch die Bedeutung eigentlich auch von diesem Standort Gotha, dieser ja vermeintlichen Hobbywissenschaftler, auch wirklich für die Geschichte der Naturwissenschaften, also auch eine ganz bedeutende Persönlichkeit. Und dann eine andere ganz tolle Sammlung, auch einfach sehr schöne Stücke, unsere Konchylien, also Schalen von vornehmlich Weichtieren, Muscheln, Schnecken, Tintenfischen, Nautilus dabei. Er stammt von einem Sammler namens Friedrich Christian Schmidt, der hier bei Hofe als Finanzbeamter tätig war. und eben nebenbei Kontüllien gesammelt hat. Er hat die interessanterweise ausschließlich angekauft. Er ist nicht selber durch die Gegend gelaufen und hat Schalen gesammelt. Es ist auch das in einer Zeit, in der die Wissenschaft professioneller wurde, in der man nicht mehr nur schöne, geschliffene Permutschalen gesammelt hat, sondern eben wirklich sich angefangen hat, damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich mit diesen Tieren auf sich hat. Und er hat es tatsächlich geschafft, die Großteile der bedeutendsten wissenschaftlichen Sammlungen seiner Zeit zusammenzukaufen und hat eine Sammlung mit über 17.000 Objekten zusammengetragen, die eine der größten Kontüllien-Sammlungen seiner Zeit der Welt waren eigentlich, wohl nach der in Wien. Und wir haben danach, also er hat eine neue Sammlungstradition damit letzten Endes auch begonnen. Wir hatten zwar vorher schon ein paar schöne bunte Kontüllien aus den alten Kunstkammerbeständen und so, aber erst mit ihm beginnt wirklich eine systematische Sammlung, die eigentlich immer dann weiter fortgeführt wurde. Wir haben heute über 155.000 Stücke und gleichzeitig haben wir bei ihm allerdings das Problem, dass er ja diese Stücke neu bearbeitet. Er hat ihnen neue Namen gegeben, die teilweise schon publiziert waren vorher und hat leider die ursprüngliche Dokumentation nicht behalten, was es für uns tatsächlich schwierig macht. Denn dadurch, dass frühere Autoren da schon Arten draus beschrieben hatten, sind es sogenannte Typusexemplare nach heutigem Standard. Das heißt, Exemplare, anhand derer Arten und Gattungen definiert worden sind. Und die sind mitunter, dadurch, dass er diese Dokumentation nicht aufbewahrt hat, heute für uns schwierig zu identifizieren. Aber da machen wir auch immer mehr Fortschritte. Und diese Sammlung, denke ich, sollte auch für die nächsten Jahrzehnte einen Fokus bei uns am Hofe, hätte ich jetzt fast gesagt, bei uns an der Friedenstein-Stiftung sein.
Vielleicht nochmal ganz kurz, ohne den ganzen wissenschaftlichen Komplex drumherum, obwohl das super spannend ist, was du erzählt hast, nochmal einen Überblick über die anderen Objekte, die wir zeigen.
Wir haben verschiedene Sammlungsbereiche und daraus repräsentative Objekte ausgewählt, zum Beispiel Keramikschalen aus der Renaissancezeit, die auch als Majoliken bezeichnet werden. Wir haben Silberfiligran. Dann haben wir aber auch interessante Notenbücher, Gesangbücher aus der Zeit, aus den 1820er, 30er Jahren, die also auch gerade diese Zeit sehr schön dokumentieren. Wir haben auch Karten, die wir zeigen wollen. Zum einen auch als Hintergrundkulisse funktioniert das sehr gut, um überhaupt erstmal deutlich zu machen, wo Coburg und Gotha zu der Zeit liegen, wo sie auch heute noch liegen, aber wo eben noch viele Grenzen dazwischen verlaufen und dieser ganze Flickenteppich, den man da erkennen kann, haben wir versucht, ein bisschen optisch hervorzuheben, wo sind denn die beiden Residenzstädte überhaupt zu finden. Wir haben auch Münzen und Medaillen, ganz wichtig. Im Bereich der Bibliothek, aus der Herzoglichen Bibliothek, die haben wir einen Schwerpunkt auf die orientalischen Handschriften gesetzt. Habe ich noch was vergessen? Eine Prunkuhr, zu der man sicher noch gleich was sagen kann.
Genau, also wir haben diese bedeutende barocke Prunkuhr um 1710 hergestellt, die von der Kaiserin Maria Theresia an den Coburger Heerführer Friedrich Josias, der in ihren Diensten im Siebenjährigen Krieg gekämpft hat, zum Dank für seine Verdienste geschenkt wurde. Wir haben sie vor Jahren sozusagen wiedergefunden in 1000 Teile. Es gibt noch eine alte Fotografie, wo sie noch halbwegs zusammen ist. Sie wird dann in verschiedenen Depots verteilt und ist jetzt aus Anlass dieser Ausstellung neu restauriert worden. Man hat diese Uhr ist komplett mit Silber Blech eingekleidet, das komplett schwarz war. Und das ist jetzt, konnte man wieder aufarbeiten. Sie glänzt wieder schön, es ist wieder richtiges Silber zu sehen. Und wir haben auch eine Medienstation zu dieser Uhr, wo man sich die Geschichte, der Hintergrund des Objekts anschauen kann, wo aber auch mal diese Restaurierung, diese Arbeiten hinter den Kulissen auch mal sehr detailliert dargestellt werden. Also insofern ein ganz, ganz besonderes Objekt letzten Endes, das wahrscheinlich wohl vor 50 Jahren sowas mal in der Ausstellung war, aber dann eben auch irgendwann in den Depots verschwunden ist und jetzt wieder gezeigt wird. Und grundsätzlich muss man sagen, was die Friedenstein-Stiftung angeht, wir haben praktisch alle unsere auch historischen Sammlungsbestände repräsentiert in dieser Ausstellung. Und das ist mal wirklich was Besonderes. Und gleichzeitig mit einem Schwerpunkt, den wir sonst eigentlich nie haben, frühes 19. Jahrhundert. Dementsprechend haben wir fast nur Objekte, die man praktisch noch nie gesehen hat oder wenn dann erst vor vielen, vielen Jahren. Und obendrein die Waffen, die ja eben seit 200 Jahren nicht mehr bei uns zu Hause sind.
Also wir können noch stundenlang weiterreden über die einzelnen Objekte. Deshalb kommt jetzt ganz schnell der Block zum Rausschmeißen. Einfach nochmal eine Zusammenfassung vielleicht. Es gibt ein Begleitbuch, das vielleicht noch zu erwähnen, und dann auch eine digitale Ausstellung. Es geht los jetzt in Gotha. Da an unserer Ausstellung angedockt ist auch noch eine Präsentation im Schloss Rundgang von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Sie nennt sich Im Auftrag des Herzogs Ernst I. und die thüringische Residenzenlandschaft. Dann in Coburg geht es dann im Mai, am 22. Mai los, auf der Feste Coburg. Dann in der Landesbibliothek ist ab 20. Oktober eine Ausstellung zu sehen. Und wer sich das jetzt alles nicht merken kann, der kann das nochmal auf der Webseite coburg-gotha-1826 nachlesen oder auch in den Shownotes. Jetzt ist die Frage, wie viel Zeit muss man mitbringen, um sich das alles anzugucken? Wie lange braucht man für die Gotha-Ausstellung? Was würdet ihr sagen?
Stunde.
Ja, aber wenn Sie wenig Zeit haben, wir bieten auch Kurzführungen in Form von Streiflichtern an. Die dauern nur eine Viertelstunde. Die kann man auch mal zwischen reinschieben, wenn man noch was anderes vorhat. Also wir versuchen von bis ein breites Angebot, je nach den Bedürfnissen der Besucherinnen und Besucher, das hinzubekommen. Aber eine gute Stunde, würde ich auch sagen.
Wie sieht es in Coburg aus, Herr Pilz? Wie lange braucht man da?
Also ist ja immer eine sehr individuelle Geschichte, aber ich denke mal auch eine anderthalb Stunden sollte man auf jeden Fall einplanen. Es sind viele Themen und viele Objekte.
Mhm. Ja gut, dann haben wir ein Jahr, das unter dem Motto Coburg, Gotha, 1826, ein Herzog und zwei Residenzen stehen. Und ja, ganz herzlichen Dank an alle drei. Es hat mich sehr gefreut und danke auch für das fundierte Wissen. Und ja, bis bald.
Tschüss.
Danke.
Tschüss, danke.
Und tschüss.
Tschüss.
Der Friedensteinfunk, das sind Susanne Finne-Hörr, Claudia Klein und Oliver Broth. Heute haben wir das Jubiläum des Doppelherzogtums Sachsen-Coburg und Gotha gefeiert, wie es sich gehört, mit Ausstellungen. Katrin Henzel und Christian Göke haben aus Gotha berichtet, Markus Pilz von der Feste Coburg. Hubertus, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, hat uns in seine Familientradition mitgenommen. Und die Gotha-Bürgerinnen und Bürger haben ihrem neuen Fürsten gehuldigt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.